Ich sage immer gerne, mentale Stärke hat noch niemand auf dem Sofa entwickelt, sondern die entwickelt man, wenn man rauskommt aus der Komfortzone. Das ist so unglaublich wichtig und daran wächst man.
Willkommen zu Erfolgsmuster, was Top-Leader stark macht. In diesem Podcast sprechen wir mit prägenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Spitzensport und Wissenschaft über Führung in komplexen Zeiten. Diese Folge richtet den Blick auf Selbstführung unter Unsicherheit. Es geht um Entscheidungen ohne vollständige Informationen, um mentale Stärke jenseits von Motivation und um die Frage, wie große Vorhaben über lange Zeiträume gelingen. Im Gespräch wird deutlich, Visionen werden dann realistisch, wenn sie in kleine Schritte übersetzt werden. Denn nicht Euphorie entscheidet über den Erfolg, sondern die Konsequenz im Alltag. Präsentiert von Markus Lohmann.
Herzlich willkommen bei Erfolgsmuster. Mein heutiger Gast trifft Entscheidungen unter Bedingungen, die viele von uns so nicht kennen. Über Monate unterwegs, oft allein und ohne Team im Rücken, aber mit einem klaren Ziel vor Augen. Jonas Deichmann ist Extremsportler und Abenteurer. Bekannt wurde er durch seine Weltumrundung im Triathlon-Stil, 120 Langdistanz-Triathlons an 120 Tagen sowie die Transamerica Challenge. Mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles und zurück als Ultramarathon. Wir sehen immer wieder, dass sich Muster aus Sport und Extremsport auch im Business zeigen. Gerade bei Fokus, Zweifel und langfristiger Leistungsfähigkeit. Heute geht es weniger um das Extreme, sondern darum, was wir daraus für Führung und Arbeit lernen können. Jonas, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, freut mich sehr, dabei zu sein.
Jonas, häufig für das Extreme gefeiert, für deine Projekte, die ja auch sehr beeindruckend sind. Heute interessiert mich aber weniger die Leistung, sondern was solche Projekte mit dir als Mensch machen, was auch dahinter steckt. Wenn man jetzt komplett auf sich alleine gestellt ist, was würdest du sagen, wie fühlt man sich da eigentlich selbst?
Das Tolle an meinem Job, an meinem Leben ist, dass ich ganz, ganz viel Zeit natürlich für Selbstreflexion habe. Also wenn man mal quer durch die USA rennt, so durch die Mojave-Wüste oder den Mittleren Westen, dann hat man Zeit zum Nachdenken. Und ich bin einfach glücklich, dass ich einen Weg gefunden habe, meiner Leidenschaft zu folgen, davon zu leben. Und ich mache genau das in meinem Leben, was ich machen möchte. Ich mache ganz, ganz tolle Projekte, die mich begeistern, mit teilweise auch einem Team, was mein Vater macht, mein Management, also mit Leuten drumherum, mit denen ich gerne zusammenarbeite und bin auf der einen Seite erfolgreicher Abenteurer und Extremsportler und auf der anderen Seite auch sehr erfolgreicher Keynote-Speaker. Also auch diese, auf der einen Seite das Abenteuer, den Sport zu haben und auf der anderen Seite auch noch den Business-Kontext. Das ist für mich unglaublich toll, weil dadurch bleibt das Leben interessant. Ich habe ganz viele unterschiedliche Impulse und bin dankbar, dass ich mein Leben so führen kann, so selbstbestimmt am Ende.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist es ja in der Wirtschaft so, da gibt es ja Kalender, da gibt es Hierarchien, da gibt es Aufgaben, die einem aufgetragen werden. Das gibt ja in irgendeiner Art und Weise auch Strukturen halt. Jetzt stell dir vor, du wachst morgens im Zelt auf, es regnet und keiner erwartet von dir, dass du heute losfährst oder die nächste Etappe beginnst. Woran hältst du da fest? Wie motivierst du dich da?
Also ich erwarte ja von mir, dass ich jetzt losfahre und zwar nicht erst in einer Stunde, sondern jetzt sofort. Und ich habe immer die Regel, do shit first. Also ich beginne grundsätzlich meinen Tag mit der unliebsamsten Aufgabe und das setze ich auch nicht in Frage. Das heißt, wenn ich jetzt in Sibirien in meinem Zelt aufwache, es hat draußen minus 20 Grad, meine Schuhe sind steif gefroren und da aus dem Schlafsack rauszukommen, rein in die steif gefrorenen Schuhe und loszufahren und es sind vielleicht auch 100 Kilometer zur nächsten Tankstelle, wo es einen warmen Kaffee gibt, das kostet natürlich erstmal Überwindung. Was dabei hilft, ist der Mindset, also einfach eine positive Grundhaltung. Der Fokus auf zwar an deiner Seite, weiß ich natürlich, wie lange es noch ist. Ich konzentriere mich aber auf das Jetzt. Ich sage immer von, ich radel oder renne von Schokoriegel zu Schokoriegel und irgendwann komme ich an. Also eine große Vision zu haben, aber im Tagesgeschäft herunterbrechen auf kleine Etappen. Und dann ganz, ganz wichtig, Gewohnheiten schaffen. Erfolgsmuster, auf die man in schwierigen Situationen zurückgreifen kann. Und denn es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man über mentale Stärke redet. Da wird oft darüber geredet, über Disziplin und wie man ständig seinen inneren Schweinehund überwindet. Und ich sage immer auch gerne, der erfolgreichste und der disziplinierteste Mensch von dem Ergebnis her ist am Ende nicht unbedingt derjenige, der ständig seinen inneren Schweinehund überwindet. Natürlich muss man den manchmal überwinden. Aber vor allen Dingen geht es darum, die Hürde kleiner zu machen, indem man sich prinzipiell im Leben, in der Vorbereitung und in allem an Dinge gewöhnt, sich Gewohnheiten antrainiert, auf die man dann zurückgreifen kann. Ein Beispiel ist, wenn ich jetzt in meinem Zelt morgens aufwache, da werde ich nicht erstmal jetzt ein bisschen Social Media angucken und es mir in meinem Schlafsack gemütlich machen, weil davon wird es nicht besser. Im Gegenteil, die Überwindung jetzt rauszugehen, die ist noch höher. Das heißt, mein Wecker klingelt und ich bin dann sofort in einer Gewohnheit drin, in einem Muster. Ich stehe jetzt auf, ich gehe meine kalten Schuhe rein, die steif gefrorenen, und packe alles zusammen und radel los. Und das ist sowas, wo man sich antrainieren kann. Und das kann man auf alles übertragen. Wenn man beispielsweise laufen will morgens, man kann die Sportsachen am Vortag rausrichten und einfach direkt reingehen, dann ist die Überwindung loszulaufen viel, viel geringer. Also es hat ganz, ganz viel zu tun mit einem Mindset, mit einer positiven Grundhaltung, mit Gewohnheiten. Und das ist nicht allein in dieser Situation, sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, was wir auch in der Vorbereitung dafür getan haben.
Jetzt ist ja in der Wirtschaft durchaus so, dass viele Führungskräfte, viele Angestellte, die ziehen ja ihre Motivation aus der Anerkennung, die sie bekommen für das, was sie machen. Wenn wir da die Brücke schlagen, bei dir sieht ja viele Wochen oder Monate erstmal eigentlich niemand, was du machst. Du bekommst keine Anerkennung dafür, während du das machst. Wie motivierst du dich denn trotzdem? Du hast gerade schon gesagt, man braucht Gewohnheiten, aber irgendwie muss ja die Motivation auch geweckt werden.
Also muss ich ein kleines bisschen widerlegen. Ich habe mittlerweile über 300.000 Follower auf Social Media. Und beim letzten Projekt hatte ich eine Medienreichweite von fast 500 Millionen. Da kommt dann zumindest online durchaus auch Anerkennung während des Projektes. Und ich bin auch in Mexiko als deutscher Forrest Gump bekannt geworden, wo dann tausende von Leuten mitlaufen. Und am Ende muss ich sagen, aber diese Online-Anerkennung ist jetzt nicht das, wofür ich das Ganze mache. Am Ende geht es aber für mich weniger um den Weltrekord, sondern es geht um den Weg dahin. Wir brauchen Ziele im Leben. Und auf ein Ziel hinzuarbeiten, da stehe ich jeden Morgen auf, um die beste Version von mir zu sein während solchen Projekten. Und dann sind es diese besonderen Erlebnisse wie ja ein Sonnenuntergang in der Sahara oder eine Begegnung mit Menschen in einer fremden Kultur oder mit Tieren oder so Sachen. Das ist das, woraus ich die Energie nehme. Also es sind Erlebnisse, Momente, und die sammle ich und die bleiben auch, wenn ich mal alt bin.
Ja, wenn wir das mal so ein bisschen verbildlichen. Also du hast am Ende des Tages dieses Projekt mit dem Ziel, das soll am Ende von diesem Projekt, von diesen 120 Triathlons, die will ich erreicht haben, das ist mein Ziel. Und währenddessen hast du ja gerade gesagt, du arbeitest dich von Schokoriegel zu Schokoriegel. Also sprich, dieses Ziel in kleine Schritte runterbrechen und dann so, wir können es ja vielleicht Mikromotivation, die dir dann die Erreichung von diesem kleinen Ziel noch immer wieder gibt. Kann man das so sagen oder würdest du das anders interpretieren?
Definitiv. Es ist dieses Zusammenspiel von auf der einen Seite eine große Vision zu haben, das auch sich zu visualisieren, die Highlights, das ist immer positiv, also auch ganz, ganz wichtig, eine positive Sprache und Denkweise, und im Tagesgeschäft aber herunterbrechen, in kleine Etappen und Belohnungen einbauen. Für mich, wenn ich den ganzen Tag Sport mache, dann sind Schokoriegel einfach ganz ausgezeichnete Belohnungen. Und wenn ich es mal als Beispiel nehme, wenn ich 120 Ironmans hintereinander mache und mir tut dann Tag 5 alles weh und ich denke mir, okay, du hast jetzt 5 geschafft, du kannst kaum noch laufen, 115 kommen noch. Das ist alles andere als motivierend. Ich denke mir aber, hey, jetzt schwimmst du noch ein bisschen, dann gibt's was Feines zu essen und dann kommt eine Radelrunde und dann gibt's wieder was Feines zu essen und dann kommt ein kleines Läufchen und morgen ist sowieso noch ein anderer Tag. Also dieses Herunterbrechen in kleine Etappen. Und das ist so wichtig, auch im, nicht nur im Profisport, sondern genauso auch im Business-Kontext. Also das kann man sich nur mal vorstellen, in jeder Transformation, da wenn man eine Neuentwicklung hat von irgendetwas, du siehst am Anfang ja nicht die Ziellinie. Du hast zwar eine Vision, aber der Weg dahin, der kann Jahre dauern. Und dieser Fokus auf zwar die Vision zu haben, aber im Tagesgeschäft sich auf das Jetzt zu konzentrieren, auf die Aufgabe, die jetzt vor mir liegt, die Meilensteine zu feiern, das ist unglaublich wichtig. Weil der Extremsport, die Ultra-Ausdauer, was die einen lehrt, ist, dass immer bessere Zeiten kommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du einen Ultramarathon läufst und es geht dir bei Kilometer 50 extrem schlecht, das bedeutet nicht, dass es dir bei Kilometer 60 immer noch schlecht geht. Das bedeutet es einfach nicht. Das ist die Grundannahme von vielen Menschen. Aber ich kann versichern, wenn man sich da einfach durchkämpft und dann passiert irgendwas Besonderes und bei Kilometer 60 läuft es einfach wieder. Und das Entscheidende ist, dann zu glauben, dass heute auch so ein Tag ist. Dann hat man schon mal ganz, ganz viel gewonnen.
Würdest du sagen, dass in der heutigen Zeit, die ja auch extrem schnelllebig ist, die ja auch davon lebt, dass sehr schnell Ergebnisse gesehen werden sollen oder auch erreicht werden wollen, dass das so ein bisschen verloren geht, dieses Durchbeißen und dieser langfristige Charakter, der ja auch für sowas notwendig ist?
Definitiv. Also, im Business-Kontext, es kommt immer drauf an, auch was für ein Unternehmen wir jetzt haben. ein Familienunternehmen habt grundsätzlich eine andere Denkweise als viele Konzerne, die einfach Quartalszahlen haben. Wenn man auch den Profisport denkt, ich halte auch Vorträge in der Fußball-Bundesliga beispielsweise, die haben einen ganz anderen Horizont. Wenn man 5 schlechte Spiele gehabt hat, dann ist der Druck, jetzt zu gewinnen im nächsten Spiel, so extrem hoch, dass es einfach eine ganz andere Denkweise ist, als wenn man jetzt an das Saisonende denkt. Und im Business-Kontext kommt es ja auch darauf an, ist der Fokus auf die nächsten Quartalszahlen oder ist der Fokus auf, wie sieht das Ergebnis in 3 Jahren aus? Und das finde ich, pauschal kann man es nicht sagen, aber ist absolut richtig, dass es diesen langen Atem und diesen Fokus braucht.
Jetzt gab es aber bei deinen Projekten mit Sicherheit auch mal Momente, wo du irgendwann gemerkt hast, jetzt gerade verrenne ich mich so ein bisschen. Das ist jetzt nicht mehr das, was ich eigentlich geplant hatte. Irgendwie bin ich mir so ein bisschen selber gerade verloren gegangen, sei es die letzte Stunde oder auch so seit ein paar Tagen. Das ist irgendwie nicht mehr genau das, was ich wollte. Ich muss wieder zurück in die Spur. Wie merkst du sowas und was machst du dann?
Kommt immer so ein bisschen auf das Projekt an, das Schöne an einem Abenteuer. Also ich werde oft gefragt, was ist die Definition von einem Abenteuer? Ich sage immer, ein Abenteuer ist immer eine Reise ins Ungewisse. Ein Abenteuer bedeutet, ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Ich bereite mich auf Szenarien vor und trotzdem weiß ich, die beste Vorbereitung, der beste Plan funktioniert in der Praxis nicht. Wie gehe ich damit um, wenn es nicht funktioniert? Wie gehe ich damit um, wenn ich den Plan verändern muss? Und zum einen, ich sage immer radikale Akzeptanz, wenn etwas nicht funktioniert und ich weiß, okay, die Strategie, die ich jetzt verfolgt habe, die muss ich anpassen. Ich muss es akzeptieren. Shit happens. Und über mein Schicksal und zu jammern und das, was jetzt schiefgelaufen ist, das ändert überhaupt nichts am Outcome. Das ändert, bedeutet nur, dass ich jetzt noch negative Energie habe. Man kann natürlich mal laut fluchen, ein bisschen Druck abbauen und dann akzeptieren und auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Ich rufe in Krisensituationen grundsätzlich erstmal meinen Vater an. Mein Vater ist nämlich genauso wie ich auch bedingungsloser Optimist. Das heißt, das ist nicht Naivität, sondern es bedeutet eine positive Grundhaltung. Und das gibt mir, sag ich mal so, die Fähigkeit, auch in Krisensituationen positiv zu bleiben und daran zu glauben, ich oder wir finden jetzt einen Weg daraus und dann Entscheidungen treffen. Ich bin in einer Situation, wo ich Entscheidungen treffen muss. Das ist was, wenn ich als Abenteurer eine Krisensituation habe, dann muss ich mich entscheiden. Im schlimmsten Fall ist es tödlich, wenn ich mich nicht entscheide. Und ich weiß, ich habe nicht alle Informationen. Ich muss eine Entscheidung treffen, basierend auf den Informationen, die ich habe. Aber ich muss mich entscheiden und muss dazu stehen. Und das ist was, in meinem Business ist es genauso, wenn man Entscheidungen vertagt, weil sie schwierig sind, dann merkt man die Konsequenzen nicht am nächsten Tag, aber man merkt sie dann ein Jahr später, wenn die Konkurrenz einen überholt hat.
Wenn du jetzt auch gesagt hast, Fehlentscheidungen können im schlimmsten Fall auch tödlich enden, diese Angst, was machst du mit der? Du hast es gerade gesagt, du bist bedingungsloser Optimist. Heißt es dann am Ende des Tages, du schiebst die Angst weg oder hörst du doch auf sie und versuchst sie positiv zu framen?
Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen reeller Angst und wirklicher Gefahr. Denn das sind ein bisschen zwei unterschiedliche Dinge. Und da nehme ich mal das Beispiel von meinem Triathlon einmal rund um die Welt. Da bin ich unter anderem 456 Kilometer durch die Adria geschwommen. Und zwar ohne Begleitboot, habe Floß hinter mir hergezogen. Ich habe ganz, ganz viele Kommentare bekommen zu, hast du keine Angst vor Haifischen? Und ich kann auch versprechen, wo ich das erste Mal in die Dunkelheit gekommen bin und dann nachts im dunklen Meer alleine ein paar Kilometer vom Ufer entfernt bin, das ist kein schönes Gefühl. Da habe ich mich auch gefragt, was ist da unter mir? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Und trotzdem habe ich vorher gegoogelt und es gibt circa 10 tödliche Haiattacken weltweit pro Jahr. Das sind vor allen Dingen in Australien und manchmal Südafrika, nicht im Mittelmeer. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich beim 2 Monate durch die Adria schwimmen von einem Hai angegriffen werde, die geht gegen absolutes Null. Das passiert alle Jahrzehnte mal. Und trotzdem haben ganz, ganz viele Leute Angst davor. Die mit Abstand größte Gefahr bei meinen Projekten ist dagegen der Verkehr. Also wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, ob das jetzt in Sibirien ist oder auch in Deutschland, ich habe einige Bekannte, die vom Auto angefahren wurden oder vom LKW. Also rein statistisch gesehen weiß ich, die Gefahr, dass mich mal ein Auto schwer verletzt auf dem Fahrrad, die ist wahrscheinlich 100.000 Mal höher als eine Haiattacke beim Schwimmen. Und trotzdem haben fast alle Menschen mehr Angst vor dem Hai als vor dem Auto. Das ist so das, wo man mal ganz klar unterscheiden muss, Angst und wirkliche Gefahr sind zwei erstmal unterschiedliche Dinge. Das Entscheidende ist, Angst lähmt mich nicht. Ich brauche Angst, sonst treffe ich nämlich dumme Entscheidungen und überlebe das nicht. Aber die Angst lähmt mich nicht. Das heißt, ich weiß von mir, ich bin meinem ganzen Leben noch nicht in Panik geraten. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich jetzt weiß, das ist gefährlich oder ich weiß, ich muss jetzt funktionieren, dann komme ich nicht, gerade ich nicht in Panik, sondern ich bleibe ruhig und kämpfe mich da raus. Und was funktioniert ist zum Beispiel, erstmal rational darüber zu denken, ist das jetzt wirklich so gefährlich? Was kann ich tun? Die Atmung kontrollieren. Also die Atmung hat eine unglaubliche Wirkung darauf, ruhig zu werden und 100%iger Fokus. Also ein Beispiel ist, wenn du beim Schwimmen in eine Strömung kommst im Meer, die unerfahrenen Leute, die in Panik geraten, die versuchen gegen die Strömung anzukämpfen, was eine ganz schlechte Idee ist. Die ruhigen Leute, die analysieren, ist das zum Beispiel eine Strömung, die vom Riff wegkommt. Man schwimmt dann einfach, man lässt sich raustreiben, schwimmt seitlich aus der Strömung raus und wieder zurück. Die Ruhe in der Situation und die Konzentration auf das Ruhigbleiben, auf den Fokus, bringt dann am Ende daraus.
Weil Ruhe und Konzentration ja auch durchaus ein Thema der Erfahrung auch wieder ist. Je größer die Erfahrung, es ist ja auch in der Geschäftswelt durchaus ähnlich, in verschiedenen Projekten, in verschiedenen Herausforderungen. Ich glaube dennoch, von dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, da kann man durchaus auch viel mitnehmen, auch wenn man eben noch nicht mit dieser Erfahrung ausgestattet ist, sich so ein gewisses Rüstzeug zumindest anzueignen, um damit auch wieder besser umgehen zu können.
Absolut. Also man muss ganz klar sagen, dieser Umgang mit Krisensituationen, wenn was nicht funktioniert, ob das jetzt im Business-Kontext ist oder allein im dunklen Meer, das ist erstmal übertragbar. Jemand, der allein im dunklen Meer ruhig bleibt, der bleibt genauso ruhig, wenn er auf einer Bühne vom CEO steht und die Präsentation funktioniert nicht. Der bleibt dann genauso ruhig. Und ganz egal, was es ist. Es geht darum, Krisensituationen zu haben oder generell einfach Herausforderungen zu haben und daran sich zu gewöhnen, da durchzukommen. Ich sage immer gerne, mentale Stärke hat noch niemand auf dem Sofa entwickelt, sondern die entwickelt man, wenn man rauskommt aus der Komfortzone. Das ist so unglaublich wichtig und daran wächst man.
Ja, Jonas, ich würde ganz gerne noch so ein bisschen auf das Thema Energiehaushalt, Leistungsfähigkeit auch auf langfristiger Ebene zu sprechen kommen. Jetzt hast du so ein Riesenprojekt vor dir, weißt, das geht noch 120 Tage oder geht über ein paar Monate hinweg, auch je nachdem, was du geplant hast. Wie verhinderst du denn, dass du in der ersten Phase von so einem Projekt dich jetzt komplett verbrennst und im Hinterkopf noch weißt, da kommen jetzt noch ein paar Monate und Wochen, die ich absolvieren habe?
Ganz, ganz wichtig ist natürlich die Erfahrung und das richtige Pacing. Ich mache sowas, also rein biologisch gesehen ist es einfach Grundlagenausdauerbereich. Ich bin immer im Fettverbrennungsbereich unterwegs und solange ich in diesem Bereich unterwegs bin, darauf trainiert bin und genug Kalorien nachführe, ist es erstmal rein biologisch möglich, das sehr, sehr lange zu machen. Wenn ich jetzt zu schnell werde, dann wird das schwierig. Also hier Erfahrung und einfach das richtige Pacing zu halten. Genauso wichtig ist natürlich in dem Falle das Thema Regeneration. Und ich habe ja, wenn ich jetzt 120 Ironmans ineinander mache, dann habe ich im Schnitt 14 Stunden gebraucht. Das heißt, ich habe 10 Stunden Zeit für 10.000 Kalorien essen, für Schlafen, für Physio und so weiter. Und die muss ich effizient nutzen. Und es gibt viele Dinge beim Thema Regeneration, die wichtig sind. Da könnte man eine ganze Podcast-Folge oder sogar mehrere Podcast-Folgen drüber aufnehmen. Deshalb nehme ich an der Stelle eine einzige Sache, wovon ich fest überzeugt bin, dass sie nicht nur im Sportkontext, sondern auch im Business-Kontext der größte Baustein ist. Und das ist der Schlaf. Ernährung und alles, das ist wichtig, außer Frage. Aber wenn man nur eine einzige Sache verbessern möchte für langfristige High-Performance, dann ist es der Schlaf. Denn im Schlaf finden ganz, ganz viele Regenerationsprozesse statt, nicht nur körperlich, sondern genauso auch mental. Und da geht es nicht darum, jetzt 8 Stunden zu schlafen, sondern es geht vor allen Dingen darum, gut zu schlafen, Schlafqualität. Und das sind so Dinge, jeder kennt es mit abends nicht mehr am Handy sein, auch kein Licht haben, das weiß jeder. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, man kann auch hier wieder, wir reden über Gewohnheiten. Jeder weiß, dass man im Bett abends beim Schlafen nicht am Handy sein sollte. Kleiner Tipp an der Stelle, das Handy vielleicht nicht auf den Nachttisch legen und vielleicht auch nicht als Wecker nutzen, sondern das Handy einfach um 20 Uhr oder wann man auch immer das für richtig hält, in eine Schublade stecken oder in die Jackentasche oder irgendwie sowas, dass man gar nicht mehr dran vorbeigeht. Und schon hat man gar nicht mehr die Versuchung. Genauso im Bett arbeitet man nicht, Bett ist zum Schlafen da. Das heißt, lieber an den Schreibtisch gehen, im Hotelzimmer aufs Sofa oder an den Schreibtisch. Dann geht man ins Bett und dann weiß das Gehirn, okay, jetzt ist Schlafenszeit. Genauso keine schwierigen Gespräche oder E-Mails oder sowas vom Schlafen gehen. Denn ich möchte eine Sache ganz, ganz klar sagen. Man kann nicht nicht denken. Wir denken immer. Und das Entscheidende ist, wenn wir Gedanken haben, die uns beschäftigen und die mit ins Bett nehmen, dann schlafen wir schlecht. Was bedeutet, warum Geschäfts-E-Mails vom Schlafengehen gleich eine doppelt schlechte Idee sind? Zum einen hat man das Licht, was einen vom Schlafen abhält, und zeitgleich hat man auch noch, denkt man an den Schlaf, über die Geschäfts-E-Mail darf. Schwierige Gespräche führe ich grundsätzlich mittags. Ein schwieriges Gespräch nicht beim Abendessen machen, sondern am Mittag. Dann hat der Kopf Zeit, den Tag darüber nachzudenken. Hatten wir bei meinen 120 Ironmans zum Beispiel als Teamregel, alles, was mich irgendwie beschäftigen kann, besprechen wir in der Mittagspause. Das kann ich dann mental am Nachmittag während des Marathons verarbeiten. Und der Abend ist so diese Stunde beim Schlafengehen, ist dafür da, runterzukommen. Natürlich gibt es im Business-Kontext mal Ausnahmen, aber das darf gar kein Fall die Regel sein und das führt zu langfristiger High-Performance.
Das unterstützt ja auch die Wissenschaft. Da gibt es ja extrem viele Studien, die das auch unterstützen, dass abends die kognitive Leistungsfähigkeit einfach nicht mehr die ist, die zielführend ist für solche Themen. Und ich glaube, die Geschäfts-E-Mail, die man dann noch unter Druck am Abend schreibt, auch nicht die beste Entscheidung beinhaltet, die man vielleicht anderweitig getroffen hätte, wenn man die Nacht drüber schläft. Du hast es gerade schon angesprochen, die Regeneration. Und das hatte ich jetzt schon öfter auch in dem Podcast. Bei dir ist es ja einmal die körperliche Regeneration, die ja sehr offensichtlich ist, die gewährleistet sein muss. Auf der anderen Seite natürlich die mentale Regeneration. Da hast du jetzt gerade auch schon was gesagt. Ich glaube, Schlaf ist da auch die Hauptkomponente, um mental zu regenerieren, weil einfach dann auch aufgeräumt wird. Was gibt's da noch außer Schlaf, der optimal sein muss, wie du das Thema mentale Regeneration fokussierst, um auch wieder in so einen Motivationsbereich zu kommen?
Ja, also das Projekt, das waren 120 Ironman-Distanzen, das heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen, jeden Tag komme was wolle für 4 Monate. Und das habe ich natürlich jetzt nicht, wenn ich jetzt einen mache, das irgendwie 9 oder 10 Stunden, sondern es sind 14 Stunden am Tag gewesen im Schnitt. Und das bedeutet nicht nur die körperliche Regeneration, sondern auch mental. Ich hatte keine 5 Minuten Freizeit am Tag. Ich habe jede freie Minute mit Sport, Essen oder Regeneration verbracht. Und das war wichtig. Und ich erhole mich auch mental ganz, ganz viel im Schlaf natürlich, aber auch viel durch, sag ich mal, diese Leichtigkeit dabei. Natürlich habe ich knallharte Disziplin in den Prozessen und es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Aber trotzdem ist es keine Verbissenheit. Also es ist eine Leichtigkeit dabei. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe Leute um mich herum, die positiv sind. Und ich habe Leidenschaft. Das ist auch ein Punkt, ist auch erwiesen und ich bin 100% davon überzeugt, Leute, die für etwas brennen mit absoluter Leidenschaft, sind viel, viel belastbarer als die, die es nicht machen. Also ich habe bei meinem Projekt über 100 Stunden pro Woche gearbeitet, weil am Ende ist es mein Job, das für Monate. Das kann ich nur machen ohne einen Burnout, weil das ist meine Leidenschaft. Und das ist unglaublich wichtig. Ein Riesenunterschied. Und ganz, ganz wichtig zum Thema Regeneration, gerade im Business-Kontext. Ich höre immer wieder Managers, die sagen, das Leben ist ein Marathon. Und muss ich sagen, ganz ehrlich, das ist Bullshit. Denn wenn man sagt, das Leben ist ein Marathon, dann bedeutet das, Marathon ist nicht all out, sondern ein Marathon ist immer so, man macht mit 80% und hat praktisch nie eine Pause. Ich sage immer, das Leben ist eine Serie von Sprints. Und der Sprint, der kann über Stunden gehen, der kann über Tage gehen, über Wochen oder auch über Monate, wenn man ein ganz großes Projekt hat. Und trotzdem kommt danach eine Regeneration, eine Pause. Heißt für mich, ich gehe 4 Monate all out während so einem Projekt. Da gibt es nichts anderes, plus Vorbereitung. Danach gebe ich meinem Körper und meinem Kopf auch eine Phase der Regeneration. Genauso ist es im Business-Kontext. Der Sprint, der kann auch mal über Monate gehen, wo es ein wichtiges Projekt ist, wo man Überstunden macht, wo man all in geht. Und danach ist es aber genauso wichtig, auch wieder Regeneration zu haben. Und zwar, ich sage auch immer, die Regeneration ist für das nächste Projekt. Die Regeneration ist für den nächsten All-Out-Sprint. Und für mich macht diese Vorstellung davon unglaublich viel, weil die Belastbarkeit kommt auch davon, indem man weiß, wie lange das Ganze jetzt geht. Für mich ist das so, ich möchte jetzt ein Beispiel machen. Warum habe ich im Vorfeld gesagt, ich mache 120 Ironmans? Der Weltrekord stand bei 105. Ich hätte auch sagen können, ich mache das Ganze Open End. Hätte ich nicht geschafft. Ganz einfach, weil ich nicht gewusst hätte, wie lange das Ganze geht. Ich habe gewusst, es sind 120 Tage, wo du all out gehst. Und danach kommt die Erholung. Und das ist unglaublich wichtig. Also auch zu wissen, das ist jetzt ein sehr, sehr langer Sprint und ich habe aber auch ein Enddatum dran.
Ja, das hast du sehr ausführlich beschrieben und auch sehr, sehr anschaulich, das Thema der Wichtigkeit der Zieldefinition und Aufrechterhalten der langfristigen Leistungsfähigkeit. Jetzt hast du das Thema Leidenschaft auch angesprochen. Leidenschaft für das, was man macht dann fällt einem das leichter, fällt einem die Motivation leicht. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt das Thema Leidenschaft sich genauer anschaut, hat man die oder kann man die auch für etwas lernen? Kann man sich Leidenschaft für etwas aneignen?
Eine Grundleidenschaft, ein Grundinteresse sollte da sein. Und dann kann man das natürlich auch formen. Man kann es formen, indem man eine Führungskraft hat, die ansteckt, die prägt, die begeistert. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft, die Leidenschaft der Mitarbeiter auch zu entwickeln.
Ja. Jetzt nochmal das Thema mentale Stärke. Was ist denn von dieser mentalen Stärke trainierbar? Und was ist eine Charakterfrage? Was hat man oder auch einfach nicht? Und was kann man sich aneignen?
Mentale Stärke ist definitiv trainierbar. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder morgen sofort mentale Stärke hat, sondern mentale Stärke kommt von dem, wie wir aufgewachsen sind, von dem, was wir die letzten Jahre, die letzten Monate und was wir gestern gemacht haben. Meine Eltern haben immer gesagt, Jonas, probier es aus, wie können wir dich dabei unterstützen? Und das hat mir das Selbstvertrauen, den Optimismus, die Haltung gegeben, die ich dann dadurch entwickelt habe. Und dann habe ich das natürlich über die Jahre, durch meine Projekte entwickelt.
Jetzt stell dir vor, du hast so ein Riesenprojekt geschafft. Du hast den 120. Ironman beendet. Du gehst ins Bett, du wachst am nächsten Morgen auf und jetzt ist da auf einmal ja nichts mehr. Was machst du dann?
Das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich kenne das von vielen Weltreisenden, Profisportlern, besondere Olympiasieger aus einer Randsportart, wo du weißt, auch jetzt ein WM-Titel kommt nicht wirklich in die Medien. Ein Olympiasieg, der bringt dich Deutschland oder weltweit in die Medien. Und das nächste Mal, dass du diese Möglichkeit hast, ist in 4 Jahren. Also diese Fallhöhe ist extrem, extrem groß. Du hast jetzt ein Projekt gehabt, auf das du für jeden Tag aufgestanden bist und dein Bestes gegeben hast und jetzt ist es vorbei. Also es gibt viele, die nach einem Monat, nach einer Weltreise oder nach einem größten Erfolg ihrer Karriere Depressionen haben. Und ich habe es noch nie gehabt. Der Grund dafür ist, ich habe mein nächstes großes Projekt immer bereits im Kopf. Es bedeutet nicht, dass ich am nächsten Tag mit der Vorbereitung beginne, sondern es ist eher so, ich freue mich jetzt erstmal auf ein bisschen lockeres Leben in der Hinsicht, Entspannung und Anspannung. Und weiß aber ganz genau, es kommt der Tag, wo es wieder losgeht. Und dann habe ich auch bewusst was zu tun. Also ich habe nach dem Projekt beginnt die Vermarktungsphase. Das heißt, ich habe dann Talkshows, ich habe meine Vorträge, dann kommt ein neues Buch raus und so weiter. Ich habe was zu tun. Also letztendlich bei meinen 120 Ironmans hintereinander, da habe ich während dem Projekt 100 Stunden Sport pro Woche gemacht. Nach dem Projekt habe ich mit 40 Stunden pro Woche abtrainiert und habe aber noch Talkshows gehabt, habe Vorträge gehalten und solche Sachen. Also ich mache dann eher die von Profisportler und Abenteurer gehe ich jetzt in, jetzt bin ich Unternehmer, in den Fokus. Und ich lasse es dann zeitlich gesehen ein kleines bisschen lockerer angehen, in der Bedeutung.
Ja, das hätte ja der Thomas Lurz auch in unserer ersten Podcast-Folge sehr anschaulich beschrieben, nachdem er eben die Olympiamedaillen gewonnen hat. 4 Jahre sehr hart darauf hingearbeitet, Olympia. Und danach kam ja dann erstmal auch nichts mehr und wie man sich dann da auch schön rausarbeiten kann, wie man sich selber auch beschäftigt und was man sich dann auch wieder für Ziele oder Schokoriegel peu à peu setzt, um sich dann wieder auch hochzuziehen.
Ich habe neulich auch ein sehr spannendes Gespräch gehabt mit dem CEO einer größeren Firma und es ist tatsächlich erwiesen, dass auch Geschäftsführer bei Renteneingang, also Geschäftsführer, die, sag ich mal, 60, 70 Stunden gearbeitet haben ihr ganzes Leben und dann einen harten Cut haben und direkt in die Rente gehen, wenn die keine Aufgabe haben, es ist alles andere als gut, weil du darfst nicht diesen, ich sage immer, sanfte Landung im Sport. Im Sport weiß es jeder, der Profisportler ist, der muss abtrainieren. Im Business ist es genauso. Wenn du 70 Stunden gearbeitet hast und du hattest Verantwortung, hast eine Firma geführt, dann kannst du nicht von einem Tag auf den anderen Rentner werden, sondern auch da einen Übergang zu haben. Also eine Aufgabe, die dann vielleicht nicht mehr 60 Stunden die Woche ist, aber eine Aufgabe zu haben danach, die einen begeistert. Also dieses, warum steht man morgens auf? Und das ist wichtig. Also
Jonas, vielleicht noch zum Abschluss. Was ist dein persönliches Erfolgsmuster?
Mein persönliches Erfolgsmuster ist, ich sage immer, ich bin nicht der Schnellste, ich habe gute biologische Voraussetzungen und so weiter. Aber was mich wirklich zu dem Erfolg bringt, den ich habe, ist mental. Es ist die Haltung. Und mein persönliches Erfolgsmuster ist, dass ich den Mut habe, Dinge anzugehen. Ich laufe auch auf Unsicherheit zu. Was mich das Schwierigste ist, auch in die Startlinie zu kommen. Und wenn ich einen großen Traum habe, eine Idee, dann mache ich das auch. Dann habe ich den Mut, es zumindest zu versuchen, mein Bestes zu geben. Und wenn es mal nicht klappt, dann bin ich trotzdem stolz drauf. Ich habe es versucht, lerne aus meinen Fehlern und mache es nochmal. Und das ist ganz, ganz wichtig, dann Optimismus und sich mit positiven Leuten zu umgeben. Wir sind am Ende auch ein Spiegelbild von unserer Umgebung. Und wer sich nur mit negativen Leuten umgibt, das wird auch abfärben. Positivität um sich herum zu haben, das als Vorbild voranzugehen und machen. Das klingt immer so einfach, machen. Die meisten Leute machen aber nicht. Und ich sag's nochmal, ich bin für alles, was ich probiert habe, wenn ich da wirklich dahinter stand, mein Bestes gegeben habe, dann bin ich darauf stolz. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, der mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin.
Wunderbar. Ich glaube, da war sehr viel dabei, was man auch teilweise sogar eins zu eins auf das Geschäftsleben, auf das Business übertragen kann und wo, glaube ich, auch jeder für sich Input mitnehmen konnte, der in gewissen Situationen gerade steckt, der was verändern möchte oder einfach auch nur so für die Weiterentwicklung nutzen möchte. Und Jonas, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und wünsche dir weiterhin alles Gute bei deinen kommenden Projekten.
Danke dir, Markus. War ein super spannendes Gespräch und bis bald.
Das war Erfolgsmuster, der Leadership-Podcast von Lohmann Executives. Weitere Informationen zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie wertvolle Impulse für Ihre eigene Führungsarbeit mitnehmen konnten, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.